SRF 1.
Regionaljournal Bern, Fribourg Wallis. Da geht es zuerst um viel Geld. Um hunderte Millionen Franken, die in der bernischen Pensionskasse fehlen. Wie das Loch gestopft wird, das soll das Volk entscheiden. Und um die 90 Millionen Franken, die die Freiburger Boyabrücke mehr kostet als geplant. Warum die Mehrkosten? Ein erster Zwischenbericht gibt keine Antwort. Denn 100-jährig wäre sie heute geworden. Die verstorbene Bieler Journalistin, Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Lore Wyss.
Für auf einen Punkt zu kommen, habe ich angefangen mit, es hat sich eben die Welt verändert, nicht nur die Strassen und die Häuser.
Mehr Archivperlen von Lore Wyss und was ihre Biografin über die Kindheit von ihrer Zbio zu erzählen hat, später in dieser Sendung. Am Mikrofon in der nächsten halben Stunde der Matthias Heimo und zuerst Joel Hafner mit den wichtigsten Nachrichten vom Tag.
Die Delegiertenversammlung der bernischen Pensionskasse BPK sagt deutlich Nein zu den Sanierungsplänen, die der Grossrat letzte Woche beschlossen hat. Für sie ist klar, bei diesem Thema sollen die Stimmberechtigten mitreden können. Jörg André.
Jetzt braucht es einen Volksvorschlag. Das haben die Delegierten der bernischen Pensionskasse BPK den Morgen beschlossen. Und zwar einstimmig. Was das Kantonsparlament letzte Woche beschlossen hat, sei schlicht inakzeptabel. In diesem Volksvorschlag soll darum die Pensionskasse den Stimmberechtigten eine Alternative zu den Beschlüssen vom Grossen Rat vorlegen. Wie dieser Volksvorschlag im Detail aussieht, ist noch offen. Man hat heute nur auf ein paar Grundsätze beschlossen. So findet die BPK zum Beispiel nicht nötig, innerhalb von 20 Jahren einen Deckungsgrad von 100% zu erreichen. 80% würde länger und dort sei man ja heute schon. Und ohne Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat lehnen die Delegierten ebenfalls ab. Da sei man ja noch besser dran, wenn man gar nichts ändert, hat der Arnold Wildi, der Präsident der Delegiertenversammlung, die Haltung der BPK zusammengefasst. Und einer der Delegierten hat ergänzt, man könne nicht nachvollziehen, warum der Kanton Bern für beide Pensionskassen von seinen Angestellten, also auch für die von den Lehrern, 3,5 Milliarden Franken soll zahlen, nur dass man am Schluss 100% Deckungsgrad hat. Der Bau liegt bei diesem Geschäft gäng noch beim Kantonsparlament, wo die Änderungen im Pensionskassengesetz im September ein zweites Mal beratet. Bleiben die Grossräte bei ihrer Haltung, gibt es also einen Volksvorschlag. Falls sie selber noch anfangen, Varianten ins Spiel zu bringen, dann wollen die Delegierten von BPK normal das Referendum ergreifen. Ganz nach dem Motto, das letzte Wort sollen so oder so die Stimmberechtigten haben.
Jörg André berichtet. Die beiden Publilag-Initiativen seien ungültig, sagen die Gemeinderäte von Biel und Nidau. Die Initianten wehren sich damit gegen den Bau von einem neuen Quartier am Bielersee. Die Initiative habe nur zum Ziel, den Ist-Zustand zu zementieren, heisst es ihre Begründung. Eine Initiative müsse aber rechtlich gesehen eine Änderung von etwas verlangen, sagen die Gemeinderäte. Die Initianten von Publilag haben schon angekündigt, dass sie den Entscheid beim Regierungsstatthalter werden anfechten. Der Bau für die Boyabrücke zu Freiburg kostet fast doppelt so viel wie geplant. Wie es zu dem kommen konnte, untersucht seit einem Jahr eine parlamentarische Untersuchungskommission die erste Geschichte vom Kanton Freiburg. Heute hat die im Grossen Rat einen Zwischenbericht präsentiert. Der Patrick Mühlhauser war dort.
2006 hat das Freiburger Stimmvolk über einen Baukredit abgestimmt. 120 Millionen Franken kostet die Boyabrücke, hat es dann geheissen. Mittlerweile sind es über 200 Millionen. In diesem Zwischenbericht stehen kinderspektakuläre Enthüllungen, ob und wer schuld ist an diesen Zusatzkosten. Die Untersuchungskommission gibt bloß Einblick in seine Organisation. 50'000 Seiten Dokumente müssen gesichtet kommen. 36 Sitzungen hat es gegeben bisher. Untersuchen tun wir, ob die geologischen Überraschungen, die zum Teil zu der Kostenexplosion geführt haben, wirklich so überraschend gewesen sind, sagt der Raoul Girard, Präsident von PUC.
Eh bien, à nous de voir si véritablement il y a des surprises géologiques au sein de ce grand chantier.
Hat man ihre Planung versagt und warum ist der Zusatzkredit nur vom Grossrat und nicht vom Volk abgesegnet worden? Auch das sind die Punkte, die PUC untersuchen. 5 Seiten umfasst der Zwischenbericht. Erkenntnis gibt er nicht, noch nicht. Der CVP-Grossrat André Schönenweid ist deswegen verärgert.
Quelle fut ma surprise et ma totale déception de découvrir ce rapport intermédiaire si maigre, vide et sans consistance.
Er sei überrascht und enttäuscht, der Zwischenbericht sei mager und ohne Substanz. Der Präsident von BUK, der Raoul Girard, rechtfertigt sich. Der Zwischenbericht sei so verlangt gekommen, zugeben, dass sei ein bisschen frustrierend.
C'est un exercice un peu frustrant, je le comprends bien. Mais encore une fois, moi, je peux assurer, il y aura de la matière dans ce rapport final.
Aber der Schlussbericht, ends Jahr, versichert der Raoul Girard, der Schlussbericht über die Boyabrücke in Freiburg werde viel Fleisch am Knochen haben.
Der Patrick Mellhauser. Die Walliser Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen Informationschef der Kantonspolizei eingestellt. Er war angezeigt, wo er ein Video veröffentlicht hat, das das schwere Karunglück von Siders zeigt. Reinhard Eier.
Der Informationschef der Walliser Kantonspolizei, der Jean-Marie Borne, ist stark kritisiert worden, weil er im Frühjahr den Videoüberwachungsfilm freigegeben hat, der zeigt, was im Tunnel bis Siders nach dem schweren Karunglück passiert ist. Das sei pietätlos gegenüber den Eltern, die jetzt erleben müssen, wie Tausende von Gewunderungen im Internet sehen können, wie ihre Kinder da im Tunnel gelitten haben. Es hat von anonymer Seite auch eine Strafanzeige gegeben und darum hat auch die Staatsanwaltschaft den Fall untersucht und ist jetzt zum Schluss gekommen, dass der Jean-Marie Borne mit dem Freigeben von dem Film kein Recht verletzt hat. Der Film sei nicht Teil von der Strafuntersuchung betreffend die Ursache von dem Unfall. Er habe also das Amtsgeheimnis nicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft hat darum das Verfahren gegen ihn eingestellt. Etwas anderes ist die Frage, ob das Freigeben von dem Film auch moralisch gegenüber den Eltern von der unfallten Kinder vertretbar war. In der Richtung zumindest hat es massive Kritik gegeben. Der Jean-Marie Borne hat immer erklärt, er habe den Film freigeben, weil von einem Teil der Eltern kritisiert worden sei, dass die Polizei zu langsam reagiert habe und Fehler gemacht habe. Mit dem Film habe jeder gesehen, was wirklich passiert sei. Das erklärt das Verhalten vom Informationschef. Ob es dadurch moralisch vertretbar wird, das muss wohl jeder für sich entscheiden.
Der Beitrag von Reinhard Eier. Das Wetter, morgen wird es zeitweise sonnig und nur selten nass. Es wird kühler als in den letzten Tagen. Zu Bern und Freiburg geht es um die 22, im Wallis 26 Grad.
Genau heute vor 100 Jahren ist das Bio ein Mädchen auf die Welt gekommen, die später eine Kämpferin für die Rechte der Frauen geworden ist. Und eine schweizweit bekannte Journalistin, Loch Weiss. Sie hat zum Beispiel für die Schweizer Fernsehen das Magazin der Frau entwickelt und präsentiert. Und auch das Magazin vom Tagesanzeiger hat sie mitgegründet. Nach ihrer Pensionierung hat sie Bücher geschrieben. Gelebt hat Loch Weiss bis 2002. Heute, zu ihrem 100. Geburtstag, kommt eine Biografie raus über sie. Geschrieben von Journalistin Barbara Koppe. Die Lisa Henni hat sie in Biel getroffen, dort, wo Loch Weiss ins Gymnasium ist.
Das Gymnasium an Alpenstrasse zu Biel. Am Rand vom Jura thronet über der Stadt mit ihrer gelben Fassade. Sie ist gut 100-jährig. Die Autorin von Loch Weiss Biografie, Barbara Kopp, erzählt.
Loch Weiss ist Anfangs 30er Jahre hier in die Schule gegangen. 1932 hat sie die Matura gemacht. Und sie ist ein- und ausgegangen in einem Gebäude, wo es über dem Haupteingang steht. Die Erziehung der Jünglinge ist die Basis des Gemeinwesens.
Die Erziehung der Jünglinge. Von den Buben. Zwar haben zu dieser Zeit die ersten Väter ihre Töchter ins Gymnasium anfangen. Aber der Grossvater von Loch Weiss, der lange der Rektor war von diesem Gymnasium.
Er hat es nicht so gern gesehen, dass seine beiden Enkelinnen hier in die Schule gehen, weil er gefunden hat, die Ausbildung sei eindeutig zu streng für Mädchen.
Dass Loch Weiss und ihre Schwester als Mädchen gleich in das Gymnasium dürfen, haben sie ihrem Vater zu verdanken gehabt.
Der Vater war Notar in Biel mit einer gut gehenden Kanzlei und er war auch Stadtrat, später war er im Grossen Rat. Und er ist natürlich aus einer bildungsfreundlichen Familie gekommen und hat sich durchgesetzt, dass seine beiden Töchter ins Gymi dürfen.
Mit dem Grossvater hat Loch Weiss allerdings Ähnlichkeiten gehabt.
Das Durchsetzungsfähige, der Blick fürs Ganze, eine Freude, in der Öffentlichkeit zu handeln. Nebst dem, dass sie etwas von der Statur vom Grossvater hatte. Sie war eine bäumige Frau. Also bäumig heisst gross gewachsen, stattlich, Raum einnehmend. Das war auch schon ihre Stimme. Sie hatte ja so eine tiefe, warme Stimme.
Eine Stimme, die später auch mit Kolumnen am Radio zu hören war. Tat Loch Weiss 1985.
Ich mache mich besinnen, dass man, habe ich als Kind etwas erzählt, wo man daheim nicht hat hören wollte, wenn man ins Wort gefallen ist. Mit der Bemerkung, aber, es wird doch nicht sein. So hat das auf Berndeutsch geheissen. Aber, ach was, übertreibst wieder, hast etwas erfunden, das nicht stimmt. So wenig bös das gemeint war. Denn es ist mir doch hineingegangen und ich habe mich gefragt, warum glaubt mir jetzt die Mutter nicht, wenn ich doch erzähle, wie es war in der Schule, dass die Lehrerin wirklich etwas Falsches gesagt hat oder von der letzten Mitschülerin gemeint hat, sie habe beschissen.
Die Mutter von Lorwies ist aus einer Familie gekommen, die zu Bio an Bahnhofstrasse einen Laden geführt hat mit Lebensmitteln und Zubehör für das Nähen und Lismen. Dort hat sie mitgearbeitet und er hat sie geheiratet, erzählt die Biografin Barbara Kopp.
Die Mutter hat natürlich nicht die Freiheiten genossen von den Töchtern. Man muss sehen, das Gimmi hat auch immer Freiheit bedeutet. Man hat nicht müssen, in dem Sinn irgendwo in einem Haushalt helfen, zu Diensten gehen. Das Studium hat noch mehr Freiheiten bedeutet, was immer die jungen Männer hatten. Man hat können in Bern oder in Zürich an der langen Leine studieren und sich den Tag selber einteilen. Die Freiheiten hat die Mutter nicht gehabt. Ist entsprechend auch bis zu einem gewissen Grad neidisch gewesen, unzufrieden, dass ihre Töchter können, was sie nicht hätten können.
Viel weiss man nicht aus der Kindheit von Lorwies. Es gibt zum Beispiel keine Tagebücher von denen. Warum nicht? Das hat sie mal selber in einem Radiointerview gesagt, vor 20 Jahren.
Mein Wunsch war schon, glaube ich, als junges Mädchen irgendwie zu schreiben. Aber es lag einfach nicht drin, wie man dem sagt. Und ich hätte es mir überhaupt nicht zugetraut. Natürlich hat man Briefe geschrieben, Tagebuch geschrieben und solchen Quatsch, nicht wahr? Aber ich hätte
Quatsch, weshalb?
Nein, ich bin ja gegen. Ich quatsch nicht für mich, aber das war nicht zum Veröffentlichen. Das war also sicher nicht zum Veröffentlichen. Das wäre mir auch nicht, wirklich nicht eingefallen. Ist mir nie in den Sinn gekommen.
Also wir werden nicht irgendwie eines Tages Tagebuchblätter 1:1 von Ihnen zu lesen bekommen.
Also ganz gewiss nicht. Das ist alles verbrannt oder im Mistkübel gelandet. Und das, da gehört es auch hin.
Noch vorhanden ist zum Beispiel ein Kochbuch, das Lorwies von ihrer Mutter bekommen hat, als Vorbereitung auf das Leben als Hausfrau. Das Kochbuch war zuerst leer. Lorwies hat es nach und nach gefüllt mit Rezepten von Mutter und vorangehenden Schwiegermutter und von ihren Freundinnen. Rezept, so liest man ihre Biografie über Lorwies, die nicht taugt haben für die Ernährung einer Familie. Zuckermandeln und Salzmandeln, Tomatenküchlein, Grießköpfli und Schokoladentorte waren die Speisen, die sich die Studentinnen auftischten, wenn sie einander einluden. Aus der Freizeit von Lorwies weiss man, dass sie alben, wo die Familie zu Leubringen oberhalb von Biel gewohnt hat, im Winter mit der Ski in die Stadt runter ist. Und zwar tiefig, erzählt Barbara Kopp.
Sie war sehr sportlich. Sie hat sehr gut natürlich können Skifahren, wenn sie immer in die Stadt Biel runtergefetzt ist. Es hat natürlich damals vermutlich mehr Schnee gehabt als heute. Aber in der Familie erzählen die Eltern, ein Cousin weit aussen erzählt immer noch heute sein Erlebnis als Neunjähriger, wo ihn Lorwies zwischen die Beine geklemmt hat und mit ihm auf der letzten Schneefetze runtergesaust ist nach Biel. Ja, für ihn ist halb die Welt untergegangen. Er hat es nicht so lustig gefunden.
Als Lorwies die Matur hatte, mit 19, ist sie sofort weg von Biel. Zuerst auf Paris, später auf Zürich, Berlin, Stockholm. Was hat sie so weggezogen? Die Biografin Barbara Kopp erklärt sich so, dass Lorwies zwar der Gimmer machen konnte, aber dass die Zukunftsperspektive für Frauen in der Schweiz dann gleich noch deutlich eingeschränkt waren.
Sie hat die Matur gemacht, ist aber in der Öffentlichkeit als junge Frau ohne Stimmrecht nicht vorgesehen, möchte gerne in die Welt raus, möchte einfach mal reisen können. Das Verhältnis mit der Mutter war nicht einfach. Und sie hat sich natürlich, Lorwies hat nicht wollen, primär eine Hausfrau werden und eine Mutter. Sie hat anders im Kopf gehabt.
Und Bio sei der Lorwies auch zu klein gewesen. Gleichzeitig hat sie einen guten Boden gegeben, zum Beispiel wegen der Zweisprachigkeit vor Stadt. Auch das Gymnasium an der Alperstrasse war dann schon zweisprachig gewesen. Viel später, als Lorwies schon lange in Zürich gelebt hat, hat sie liebevoll auf die Gegend um Bio zurückgeschaut. So liest man ihre Biografie, wie sie sich erinnert hat, an gute Stunden im Ruderboot auf dem See, als mein Vater kräftig ruderte und beim Baden sich mit Seife wusch im See. Allerdings auch vor einer Art Ermüdung, hat Lore Wyss im Rückblick auf ihre Kindheit mal geschrieben. Weil so viele Tage eigentlich nicht ich war, sondern nur die Person, die die Familie in mir sieht und die sich mit meinem Befinden kaum deckt. Schönes und einschränkend ist also ihre Erinnerung von Lore Wyss als an ihre Kindheitsbio geblieben. Prägt für das Leben hat sie auch unter anderem, wie sich der Grossvater, Vater und die Mutter ihre Gesellschaft engagiert haben, sei es politisch oder die Mutter im Frauenverein. Die Lore Wyss hat daraus geschlossen, dass sich jeder irgendwie so einsetzen für das Gemeinwesen. 1993 hat sie in einem Radiointerview gesagt über Gesellschaft.
Also was mich ein bisschen stört, ist die Verwöhnung der Menschen heute und die Forderungen an das Leben ohne eigenen Einsatz, das ist etwas, was mich stört.
Mit Blick auf das Altwerden hat Lore Wyss ein Bild aus ihrer Kindheit mitgenommen. Daraus hat sie mal eine Kolumne geschrieben mit dem Titel «Schuhwerk im Kopf», erzählt Barbara Kopp.
Das Schuhwerk war in der Jugend von der Lore Wyss einprägsam. Die Wahl des Schuhwerks. Der Vater war beim Schweizerischen Alpenclub Mitglied. Er war ein Bergsteiger und Wanderer und hat seinen Töchtern früh beigebracht. Mädchen, ihr müsst anständige Schuhe haben, die sind knagelt, schwer und hoch gegangen. Wenn ihr wandern geht, zieht man mit gutem Schuhwerk und Wanderstock los. Und wenn man natürlich alt ist und immer immobiler wird, dann gibt es nur noch das Schuhwerk im Kopf, die Fantasie, die Gedanken, die einem überall hintragen.
Mit ihrem Schuhwerk im Kopf hat Lore Wyss viel geschrieben. Nach dem Berufsleben als Journalistin hat sie Bücher geschrieben, bis sie 2002 gestorben ist.
Elisa Hänni. Heute wird Lore Wyss, wie gesagt, 100-jährig geworden. Und darum ist heute die Vernissage vor der Biografie, die gerade rausgekommen ist. Lore Wyss, Leidenschaften einer Unangepassten, heisst sie. Vorgestellt wird sie am 7. im Sondre Passgard zu Biel. Es ist 5:05 gewesen, dann hört das Regionaljournal Bern Fribourg Wallis. Und hier nochmal ein Überblick über die wichtigsten Meldungen vom Tag, Joel Hafner.
Die Delegiertenversammlung der Bernischen Pensionskasse BPK sagt deutlich Nein zu den Sanierungsplänen, die der Grossrat letzte Woche beschlossen hat. Für sie ist klar, bei diesem Thema sollen die Stimmberechtigten können mitreden. Und die Walliser Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen Informationschef der Kantonspolizei eingestellt. Er war angezeigt, wo er ein Video veröffentlicht hat, das schwere Garunglück von Siders zeigt.
Ja, und jetzt, wo es doch morgen der astronomische Sommeranfang ist, wird es wieder kühler, Felix Blumer.
Am Abend gibt es weitere Regengüsse und teilweise auch Gewitter. Und dort, wo es bis jetzt noch nicht geregnet hat, dort kann ein Gewitter durchaus auch heftig ausfallen. In der Nacht beruhigt sich dann überall die Wetterlage. Morgen hat es zwar viele Wolken, vor allem im Rhonental, aber auch im Mittelland, vom Breuental bis ins Oberaargau, gibt es längere sonnige Abschnitte. Am trübsten ist es der Voralpen an und dort kann es vor allem am Abend auch wieder lokal Regengüsse geben. Auch im Wallis kann es am Abend Schauer geben, lokal vielleicht sogar Gewitter. Morgen am Morgen zeigen das Thermometer zu Bern rund 14 Grad, im Rhonental 15 Grad und im Goms etwa 8 Grad. Am Nachmittag erwarten wir in der Agglomeration Bern 22 Grad, im Wallis sind immer noch 26 Grad möglich. Am Samstag ist es allgemein recht freundlich, es sind allerdings einzelne Schauer möglich, vor allem den Bergen an. Die Temperatur liegt bei 23 Grad zwischen Steffisburg und Schmitten und bei 26 Grad zu Brigg. Am Sonntag wird es dann am Jura schon am Morgen nass, sonst gibt es noch sonnige Abschnitte, den Tag durch wird es dann vorübergehend überall mal nass, bevor es auf den Abend hin wieder abtrocknet. Die Temperatur liegt am Sonntag am Thunersee bei 19 Grad, das Natas bei 24 Grad.
Das war das Regionaljournal Bern für die Burg Wallis am Donnerstag. Wir halten euch jederzeit auf Twitter auf dem Laufenden und auf srf.ch. Dort findet ihr Infos aus eurer Region in der Rubrik News. Die Sendung heute zusammengestellt hat der Jörg André. Am Mikrofon war der Matthias Heimo.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.